Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Es geht heute um ein Buch von Abdelrahman Al-Kalak. Das ist ein junger palästinensischer Autor, der in Deutschland lebt. Wir stellen ein Sachbuch vor, in dem es um Nationalismus und Abschottung in der Zwischenkriegszeit geht. Und am Ende der Sendung spreche ich mit Erik Bergkraut, der ein Buch geschrieben hat über den Abschied von der Schriftstellerin Ruth Schweikert, seiner Frau, die letztes Jahr an Krebs gestorben ist. Im Studio ist Nora Karches. Abdelrahman Al-Kalak ist 27 Jahre alt und gehört der palästinensischen Diaspora an. Geboren ist er in Damaskus oder genauer in einem Stadtviertel am Rand von Damaskus, das aus einem Lager hervorgegangen ist für Menschen, die Mitte des letzten Jahrhunderts aus Palästina geflohen sind. Abdelrahman Al-Kalak studiert an der Universität in Hildesheim und Insa Wilke hat sein Buch, das unter dem Titel Übergangsritus erschienen ist, für uns gelesen.
Wenig ist bekannt von der jüngeren palästinensischen Literatur in Deutschland. Insofern ist gut, dass es jetzt Abdelrahman Al-Kalaks Buch Übergangsritus auf Deutsch gibt. Es ist ein poetisches Buch, an dem der Autor nach eigener Aussage jahrelang gearbeitet hat. Momentan, vor dem Hintergrund des Krieges in Gaza und der neu diskutierten Situation palästinensischer Exilanten, bekommt es trotzdem eine politische Aktualität. Der Ton der Gedichte und Prosa in Übergangsritus ist vor allem der einer tiefen Trauer, Angst und Einsamkeit.
Im Land der anderen mühen wir uns traurig ab, den Vorwurf abzuwehren, wir täten nichts. Selbst wenn Freunde von uns sterben, trauern wir nur so sehr, wie unser Integrationskurs es zulässt.
So beginnt das Gedicht Im Land der anderen. Hier spricht das palästinensische Wir der Diaspora. Bezieht man andere Gedichte und die Prosa im zweiten Teil des Bandes mit ein, tritt aus dem Wir das Ich hervor. Abdelrahman Al-Kalak hat sein Buch dem Vater gewidmet. In den Prosatexten, die einen literarisch-fragmentarischen Lebensbericht entwerfen, ist auch von einem Vater die Rede. Er ist manisch-depressiv und stirbt ganz normal, so der Erzähler, nämlich am Elend seiner Heimatlosigkeit, umgebracht von der absurden Lebensrealität im weltweit größten palästinensischen Flüchtlingslager. Der Sohn erzählt davon. Al-Kalak lässt ihn in Fragmenten sprechen, die eine gebrochene und ineinander verschobene Zeitstruktur prägt, formales Zeichen traumatischer Erfahrung. Sein Erzähler flieht im Bürgerkrieg aus Syrien über die Türkei und das Mittelmeer nach Europa. Ihn kennzeichnet eine Sensibilität, die ihn mit diesem Vater verbindet, aber in der palästinensischen Diaspora vereinzelt. Literarisch entspricht dem, dass Al-Kalak in der Lyrik leicht und einfach seine Verse fügt, seine Strophen luftig baut, sein Vokabular überschaubar hält und andererseits seinen Blick distanziert, immer wieder Gegensätzlichkeit durch kantige Wörter wie »deins« und »meins« inszeniert und die Bewegungen in die Innerlichkeit parallel führt mit einem bezeugenden, dokumentarischen Gestus, um festzuhalten, was das kollektive Gedächtnis Europas nicht speichert.
Alles war für nichts. Das sich verstecken, das warten, das flüchten, das bleiben, das schreien, das aufbegehren, die Kapitulation, die Wut. Das alles waren Hoffnungen, unerbittlich zunichte gemacht. Hier im Al-Yamuk-Lager, wie damals in Tel Azata. Wie spricht man über eine Vergangenheit in einer Gegenwart, die gar nicht anders ist?
Die Komplexität dieser Gedichte liegt in den Verhandlungen um den inneren Konflikt zwischen dem Ich und seiner kollektiven Zugehörigkeit. Denn das Ich dieser Gedichte steht zwischen zwei Leben, dem Ungelebten vor der Flucht, das es im Plastikbeutel um den Hals gehängt übers Meer mit sich genommen hat, und dem unerfüllten, gegenwärtigen Leben im Exil. In einem Gedicht von Übergangsritus heißt es:
Mein Name ist Al-Kalak und bedeutet Unruhe. Manchmal nenne ich mich auch Al-Arak, das heißt Schlaflosigkeit, denn mit der bin ich auch befreundet, dieser vermeintlich bösen Zauberin, die nachts an den Knochen unglücklicher Menschen nagt.
Das Ich zielt am Ende des Gedichts mit einer Pistole auf diese Zauberin namens Schlaflosigkeit und vergisst, dass sie sein Spiegelbild ist. Was an solchen Stellen deutlich wird, aus einer politischen Situation heraus, die den Druck erzeugt, sich als Kollektiv zueinander zu bekennen, formuliert Übergangsritus auch den Wunsch nach einem souveränen Ich und nach individueller Sichtbarkeit.
Nur was meine Augen sehen, möchte ich glauben. Doch immer quält mich die Frage, wie man die Dinge eigentlich sehen muss und wie sie sich dem Betrachtenden entziehen. Ich schaffe es nicht, zu sehen, was ich möchte, und zu mögen, was ich sehe. Ich kann nur voraussagen, wohin deine Augen blicken werden. Würdest du einmal zu mir schauen, damit ich mich sehe?
Abdelrahman Al-Kalak verwirklicht mit Gedichten wie diesem, was Paul Celan 1960 in seiner Rede zum Georg-Büchner-Preis sagte. Das Gedicht will zu einem anderen, es braucht dieses andere, es braucht ein Gegenüber. Zu wem aber sprechen die Gedichte dieses Bandes? Zunächst einmal zu sich selbst. Das verzweifelte Gespräch, das diese Gedichte im Sinne Celans führen, richtet sich aber immer wieder auch an ein Du, das außerhalb der eigenen Person zu finden ist.
Zum Erinnern mein Tod, zum Wiedererkennen dein Tod, zum Wiedererinnern, wenn das Erinnerte nicht mehr zu verdrängen ist, gräbst du wie besessen mein Leiden aus, um deins zu erblicken.
Hier spricht der Exilant zu denen, die nur ein kollektives Gedächtnis gelten lassen, nämlich das eigene. Die den einen Tod schwerer nehmen als den anderen und für die manche Kinder nicht Kinder genug zu sein scheinen, um Menschlichkeit zu erfahren, wie es in einem Prosafragment heißt. Abdelrahman Al-Kalak führt eine bittere, eine harte Auseinandersetzung mit diesem Gegenüber. Aber er führt immerhin eine Auseinandersetzung.
Ein Gedächtnis. Deins und meins, das wir zu zweit messen.
Für die unterschiedlichen Erfahrungen und Erinnerungen, die in einer Gesellschaft anwesend sind und ihre Gegenwart mitbestimmen, gibt es ein zentrales Motiv in diesem Buch, die Schatten. Was Übergangsritus durch den Ausdruck äußerster Verletzlichkeit und seelischer wie sozialer Verwundung klar macht, solange die Menschen, die in einer Gesellschaft leben, gegenseitig nichts von den Schatten der anderen wissen oder wissen wollen, werden sie dem Regime dieser Schatten ausgeliefert sein. Abdelrahman Al-Kalak lässt diese Schatten nicht verblassen, im Gegenteil. Im Licht seines Blicks verwandeln sie sich in das, was sie sein sollten, Zeichen der Präsenz eines Menschen.
Insa Wilke war das über Abdelrahman Al-Kalak, Übergangsritus, Gedichte und Prosa. Aus dem Arabischen von Günter Ort, Leila Khama'a und Sandra Hetzel. Mit einem Nachwort von Michael Krüger, Waldstein Verlag, 98 Seiten, 22 Euro. Von der US-amerikanischen Historikerin Tara Zahra ist jetzt ein Buch erschienen unter dem Titel »Gegen die Welt – Nationalismus und Abschottung in der Zwischenkriegszeit«. Matthias Berth stellt es vor und beginnt mit einem Zitat aus dem Buch.
Im goldenen Zeitalter vor dem Krieg konnte der Bewohner Londons, seinen Morgentee im Bette trinkend, durch den Fernsprecher die verschiedensten Erzeugnisse der ganzen Erde in jeder beliebigen Menge bestellen und mit gutem Grund erwarten, dass man sie alsbald an seiner Tür ablieferte.
So beschreibt der britische Ökonom John Maynard Keynes die Normalität der Globalisierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Tara Zahra zitiert ihn und den österreichischen Schriftsteller Stefan Zweig als Beispiele jener Weltbürger, für die Grenzen keine Rolle spielten.
Die Welt hatte vor 1914 durchaus nicht allen gehört, wohl aber Menschen wie Keynes und Zweig. Vor dem Ersten Weltkrieg konnten Zweig und Keynes vor allem deshalb frei von bürokratischen Hindernissen durch die Welt reisen, weil sie wohlhabende, gebildete, weiße Europäer waren.
Doch dieses Zeitalter der Globalisierung war mit dem Ersten Weltkrieg vorbei. Damit beginnt Tara Zahras fulminantes Buch, das vor allem dadurch besticht, dass es so lebendig geschrieben ist, dass man sich manchmal um 100 Jahre in der Geschichte zurückversetzt fühlt. Henry Ford, Mussolini, Hitler, aber auch Gandhi oder der irische Premierminister Eamon de Valera. So unterschiedlich ihre Motive, sie alle lehnten den damals noch von Großbritannien dominierten globalen Verkehr von Menschen, Ideen, Gütern und Kapital ab und setzten ihm je eigene Vorstellungen nationaler Autonomie entgegen. Es ging jedoch nicht nur um Nationalismus und Abschottung, wie es im Untertitel der deutschen Ausgabe heißt. Im englischen Original ist von Antiglobalismus und Massenpolitik die Rede, das trifft die Realität besser. Das internationalistische Denken, das im Namen eines Fortschritts für die gesamte Menschheit auftrat, war oft eng verbunden mit einem Gefühl der eigenen Überlegenheit. Das galt auch für den von den Siegermächten des Ersten Weltkrieges geschaffenen Völkerbund.
Viele internationale Projekte zum Wiederaufbau Österreichs und zur Wiederbelebung des Internationalismus in Mitteleuropa perpetuierten ein Bild, das die Mittel- und Osteuropäer als rückständig, unzivilisiert und zur Selbstregierung unfähig zeichnete.
Ein Imperialismus, gegen den sich Politiker oder politische Führer aus unterschiedlichen Gründen wendeten. Während Mussolini und Hitler sich in ihren eigenen imperialen Ambitionen gekränkt sahen, ging es Gandhi oder de Valera darum, sich vom kolonialen Erbe Großbritanniens zu befreien. Das Feld, auf dem sie kämpften, war dagegen das gleiche: wirtschaftliche Unabhängigkeit, sprich Autarkie. Zurück zur Natur, zum eigenen Boden und der eigenen Hände Arbeit, lautete die Parole, die Antiglobalisten in aller Welt ausgaben. Weg von den schädlichen Einflüssen und dem verführerischen Luxus der globalen Arbeitsteilung, der Kaufhäuser und der städtischen Kultur. Zahra beschreibt anhand zahlreicher Beispiele, wie eng dieser Weg nicht nur mit harter Arbeit und Verzicht, sondern auch mit traditionellen Geschlechterrollen und manchmal antisemitischen Klischees verbunden war. Dazu kommt, die Autarkieprojekte waren oft wenig erfolgreich, wenn man den Lebensstandard zum Maßstab ihres Erfolges macht. Aber es war eben nicht der einzige Maßstab.
De Valera war, wie Gandhi, ehrlich zu seinen Wählern. Wolle man langfristig Autarkie erreichen, müsse man kurzfristig Opfer bringen. Man habe gleichsam die Wahl zwischen der entwürdigenden Stellung eines Dieners in einem großen Gutshaus oder der würdigen Stellung eines selbstständigen Mannes, der in seinem eigenen kleinen Haus lebt. Wenn der Diener Freiheit haben wolle, müsse er auf die luxuriöse Einrichtung und das gute Essen im Haus seines Herrn verzichten.
Die Spannung zwischen politischer Selbst- und wirtschaftlicher Fremdbestimmung oder zwischen Globalisierung, Gleichheit und Demokratie, wie Zahra schreibt, durchzieht die Politik der Zwischenkriegszeit. Im Schlusskapitel ihres Buches zitiert sie den Wirtschaftshistoriker Karl Polanyi, der den Faschismus als eine Reaktion auf die entwürdigenden Zumutungen des Liberalismus und der Globalisierung bezeichnet. Worte, die 100 Jahre später, in Zeiten von Trump und Brexit, wieder aktuell werden.
Wir alle, auch ich, waren darauf aus, über den Nationalstaat hinauszublicken. Denn darin spiegelte sich die Welt, in der wir damals lebten. Dieses Buch, mit seiner Betonung der hinter dem Antiglobalismus stehenden Politik für die breite Masse, ist in diesem Sinne auch eine Geschichte der Gegenwart.
Doch darin liegt auch das Problematische dieses ausgesprochen anregenden Buches. Bei aller impliziten Kritik an der Globalisierung ist es letztlich eine klare Parteinahme für sie, ohne diese allerdings genauer zu spezifizieren. Die Ordnung, die wir für selbstverständlich erachten, kann brüchig sein, schreibt der Verlag im Einband und warnt vor einer Wiederkehr von Nationalismus und Protektionismus. Dabei wäre eine andere Warnung nicht weniger wichtig. Der Lebensstandard, den ein großer Teil, zumindest der westlich industrialisierten Welt, für selbstverständlich hält, basiert auf einer globalen Ausbeutung von Mensch und Natur, die nicht nur Wohl, sondern auch Widerstand hervorgebracht hat und, viel gravierender, sich ökologisch immer mehr als gegen die Welt gerichtet entpuppt.
Matthias Bertsch war das über Tara Zahras Buch »Gegen die Welt« aus dem Englischen von Michael Bischoff, Surkamp, 448 Seiten, 36 Euro. Heute ist der 4. Juni 2023, ein Sonntag. Der Frühling ist vorbei, es sind gut 100 Tage seit der Explosion in deinem Körper. Ich habe das Bedürfnis, mich vor dir zu verneigen. Das schreibt der Filmemacher Erik Bergraut auf einer der letzten Seiten seines Buches über seine Frau Ruth Schweikert. Die Schriftstellerin ist letztes Jahr an Krebs gestorben. Erik Bergraut war in Zürich im Studio und ich habe ihn gefragt, in ihrem Buch, da ist ein Foto abgebildet, sie beide in jungen Jahren. Es sieht ein wenig aus wie ein Foto aus einem Fotoautomat. Ruth Schweikert hat das Gesicht dem ihren leicht zugewandt. Heute an diesem Tag, welches Bild Ihrer Frau entsteht vor Ihrem inneren Auge, wenn Sie an sie denken?
Ja, das Bild steht für eine ungestüme erste Zeit einer Liebe. Deswegen haben wir das auch platziert, ein bisschen sentimental. Es ist nicht zu lokalisieren, nicht genau zu datieren. Und das finde ich eigentlich auch schön. Aber mir bleiben auch sehr viele andere Bilder, schöne Bilder. Ruth Schweikert im Nachdenken, Ruth Schweikert im Tessin an einem Tisch sitzend. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Bilder. Und nicht alle werden veröffentlicht.
Es gibt in diesem Buch, das Sie geschrieben haben, mehrere Sätze, die wiederkehren. Teilweise sind das Sätze, die von Ihnen stammen, teilweise stammen die Sätze aus dem Werk von Ruth Schweikert. Einer der Sätze Ihrer Frau lautet: Hilf mir, indem du mich loslässt. ist in diesem einen Satz »Hilf mir, indem du mich loslässt« der Glutkern Ihres Buches geborgen? Ich hatte beim Lesen ein wenig den Eindruck, eben weil in diesem Satz die Paradoxie Ihrer beider Situation zum Ausdruck kommt. Denn loslassen, das ist es ja gerade, was man nicht will, nicht kann als liebende Person.
Ich war gewissermaßen in einer komfortablen Position, denn ich konnte mich Ruth Schweikerts Loslassen weitestgehend anschließen. Die Situation kam nicht auf mich zu, dass ich den ersten Schritt machen musste. Und das hat, sind vielleicht seltsame Worte dafür, aber das hat mir diesen Abschied ein bisschen einfacher gemacht. Ruth Schweikert und ein Stück weit ich auch mit meinem Buch haben eigentlich immer auch im Auge, dass man auch ein Beispiel vielleicht abgibt mit allem, was daran schwierig ist und allem, was misslingt. Auch in dieser Zeit des End of Life, das ist eine Begrifflichkeit, an der ich sehr hänge, die habe ich von Spezialisten übernommen, also nicht ein Sterbeprozess, weil der ja ohnehin oft nicht kalkulierbar ist in seiner Länge. Wir hatten ja das Glück, durch verschiedene Umstände, dass dieses End of Life in unseren eigenen vier Wänden, in unserem Wohnzimmer stattgefunden hat. Ein bisschen, wie man sich das vorstellt, vor ein paar hundert Jahren in der Bauernstube.
Jetzt ist Ihr Buch erst seit kurzem in der Welt. Es hat eine Rezension gegeben, da hat man Ihnen so ein wenig den Vorwurf gemacht, dass Ihr Text an manchen Stellen in den Kitsch abzustürzen droht. Mir ging das beim Lesen tatsächlich nicht so. Also ich fand Ihr Buch, die Sprache Ihres Buches nicht kitschig. Ganz im Gegenteil haben mich einige der Sätze, ja vielleicht der gefühlvolleren Sätze, sehr beeindruckt. Also zum Beispiel, wenn Sie schreiben über Ihre Frau, leben wollen ist in deinem Fall nicht zu verwechseln mit nicht sterben können. Dein Lebenswillen ist einnehmend, er ist anziehend, er ist sinnlich. Ihre Frau, die beschreiben Sie bis zuletzt als schöne Frau, als eine Frau, die Sie auch in den letzten Wochen Ihres Lebens noch begehrenswert finden. War das ein längerer Prozess, zu dieser Sprache zu finden, zu den adäquaten Worten? Sie haben das gerade schon angesprochen.
Ja, tatsächlich blieb Ruth Schweikert ganz stark die Person, die ich kannte, auch wenn die Lebenskraft immer mehr schwand. Und das ist schon... Ich bin der Ehemann, ich nehme nicht für mich in Anspruch, objektiv zu Ihnen zu sprechen, Frau Karches, aber das hat mich so beeindruckt und mein Buch ist eigentlich auch der Versuch, Zeugnis abzulegen dessen, was ich da erleben musste, aber auch erleben durfte.
Ja, und hat Ihnen das im Vorfeld mehr Mut abverlangt? Das ist ja nicht Ihr erstes Buch, wenn Sie ein Buch sozusagen dem Literaturbetrieb zum Fraß vorwerfen, das so persönlich ist. Legt man sich dann ein dickeres Fell zu, um gegen die Kritik gewappnet zu sein?
Also zunächst gab es ja auch sehr, sehr positive Kritiken, die das überhaupt nicht so dargestellt haben, wie die Kritik, die Sie eben erwähnt haben. Nein, wissen Sie, wenn man sich ganz am Ende so nackt gegenüber sitzt. Ich reflektiere auch darüber, was sind wir am Ende ohne unsere Geschichte? Es spielt dann keine Rolle mehr, ob wir mal einen Preis gewonnen haben oder was für Abgründe in unserer Familie waren. Und in diesem Mut habe ich auch geschrieben und auch bestimmte Dinge offengelegt. Und ich weiß, dass ich damit sehr viel Weichteile ausgesetzt habe und ein paar Leute schlagen jetzt ein bisschen da drauf, aber sehr viel mehr Menschen schreiben mir im Sinne dessen, dass sie das schon richtig verstehen. Aber es gab schon auch Momente, da dachte ich, was hast du dir da vorgenommen und bist du stark genug, auch das zu... Ich versuche ja immer auch delikat zu sein. Ich beschreibe auch den Sterbemoment zum Beispiel nicht. Ich finde das schon dramaturgisch immer viel interessanter, auch schon in meinen Filmen, viel interessanter, die Narration abzubrechen, wenn es klar ist, wie es ausgeht, anstatt das dann noch zu illustrieren. Das ist eigentlich schon auch eines meiner Prinzipien, auch in diesem Buch, von dem ich natürlich weiß, dass es definitiv in Grenzgegenden geht.
Erik Bergrauts Buch 100 Tage im Frühling – Geschichte eines Abschieds ist bei Limmert erschienen, 208 Seiten, 27 €. Am Mikrofon des Büchermarkts war Nora Karches.